Schulhoff, im Februar diesen Jahres sind ja zum ersten Mal Gravitationswellen nachgewiesen worden. Vielleicht erstmal für den Nichtphysiker die Frage, was sind denn überhaupt Gravitationswellen?
Ja, das ist gerade schon ins Herz des Themas getroffen. Wir kennen normalerweise die Bewegung von Materie. Wir wissen, es fliegt ein Ball durch den Raum oder sogar eine Lichtwelle, könnte man sich vorstellen. Man kann die auch messen. Gravitationswellen sind nichts dergleichen. Es handelt sich nicht um die Bewegung von Materie durch den Raum, sondern durch eine Änderung, durch eine periodische Änderung des Raumes, eigentlich genauer gesagt der Raumzeit selbst. Das ist, als wenn Sie ein Bild malen würden und da haben Sie ja eine Leinwand und fahren da mit Ihrem Pinsel drüber und ziehen eine schöne Kurve. Aber jetzt stellen Sie sich vor, die Leinwand selbst, die verzieht sich und schlägt periodische Wellen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist also quasi die Grundlage, die Raumzeit ist die Grundlage, auf der sich alle Materie bewegt und die ist eben nicht unveränderlich, sondern sie selbst kräuselt sich. Und eine Gravitationswelle ist eine ganz spezielle Form, in der sich diese Raumzeit eben verformt.
Die Raumzeit ist ja ein Konzept, was von Albert Einstein entwickelt worden ist. Was genau kann man sich denn unter der Raumzeit vorstellen oder wie ist auch Einstein zu dieser Raumzeit gekommen?
Also die Raumzeit ist eigentlich, man würde heute vielleicht sagen, ist genau die Datenstruktur, die man braucht, um jede mögliche Geschichte des Universums zu erzählen. Wenn Sie sich zum Beispiel einen Film anschauen, einen alten Film, der auf einer großen Filmrolle aufgewickelt ist, wie das früher im Kino war, da sind ja ganz viele Bilder hintereinander aufgelistet auf dieser Filmrolle und damit sehen Sie dann eben nicht nur etwas Räumliches, sondern Sie sehen auch, wie sich das in der Zeit entwickelt. Und die Raumzeit ist in einem gewissen Sinne diese Filmrolle. Aber anders als diese Filmrolle ist diese Raumzeit in Wirklichkeit, die ist eben vierdimensional, drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension, ist eben nicht statisch wie diese Filmrolle, bei der dann einfach nur ein Bild nach dem anderen kommt, sondern Sie können sich vorstellen, je nachdem, wie Sie sich selbst als Beobachter durch diese Raumzeit bewegen, vermischen sich die Bilder untereinander. Also das hört sich ganz kompliziert an und wenn es genauso wäre, wie ich es Ihnen jetzt beschreiben würde, wäre das auch unbeherrschbar. Aber wir haben natürlich die Mathematik, um das zu kodieren und in der wird das dann auch alles sehr klar. Und diese Verformungen der Raumzeit, die sind eigentlich immer dann da, wenn Materie und Energie die Raumzeit verformen. Und das ist tatsächlich die Gravitation. In der Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie wird die Gravitation eben nicht als Kraft beschrieben, wie man das üblicherweise heute noch in der Schule lernt, sondern durch eine Verformung von Raum und Zeit. Wenn Sie zum Beispiel die Erde nehmen, dann verformt die Erde Raum und Zeit dort, wo sie ist, aber auch außerhalb der Erde spürt die Raumzeit noch die Präsenz der Erde durch eine Verformung ihrer selbst. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass zum Beispiel zwei große Massen, wie zwei große schwarze Löcher beispielsweise, umeinander kreisen, vielleicht sogar ineinander stürzen, dann verformen die durch das Umeinanderkreisen ganz periodisch die Raumzeit um sich herum. Und diese periodischen Verformungen, das ist so, als wenn Sie mit der Hand aufs Wasser schlagen, da wandern dann auch Wasserwellen weg. Genauso werden diese bewegenden Massen, werden die Raumzeit periodisch verformen und diese Verformungen laufen dann weg. Und das sind Gravitationswellen.
Welche Bedeutung hat jetzt in der Physik, aber auch vielleicht ja für uns Menschen, sage ich einfach mal, der Nachweis dieser Gravitationswellen?
Dazu sind zwei Dinge zu sagen. Eigentlich wussten wir schon, dass es die gibt, weil wir ganz viele indirekte Hinweise hatten. Man hat auch quasi erwartet, dass man die misst. Was die Messung jetzt selbst bedeutet und warum ein so großes Juhai darum gemacht wird, das kommt daher, das ist so, als hätten Sie immer schon gewusst, dass es Licht gibt. Das ist jetzt eine Analogie. Stellen wir uns vor, Sie wissen, es gibt Licht. Aus allen möglichen Dingen, die Sie erfühlen können, würden Sie das wissen. Aber Sie hätten noch nie die Augen geöffnet. Aber durch diese Detektoren sind jetzt quasi die Augen geöffnet für diese Gravitationswellen. Und das bedeutet, wir können jetzt Dinge sehen, die man nur sehen kann aufgrund dieser Gravitationswellen. Zum Beispiel, wenn Sie im Universum viele Milliarden Jahre zurückgehen, das Universum war nicht immer transparent. Heute ist das Universum transparent. Sie schauen in den Nachthimmel und dann sehen Sie einen Stern, der ist viele, viele Lichtjahre entfernt, weil das Licht durch das transparente Universum zu uns kommen konnte. In der Anfangszeit des Universums war das Universum überhaupt nicht transparent. Da konnte kein Licht einfach frei laufen. Das heißt, wenn Sie nur mit Licht beobachten, was wir bisher getan haben mit Teleskopen und vielleicht mit Radioteleskopen, das sind auch elektromagnetische Wellen, können Sie nur Teile des Universums sehen oder nur so weit ins Universum zurückschauen, wie das Universum eben transparent war. Aber in die Zeiten davor, in denen das Universum nicht transparent war, können wir einfach nicht schauen. Wir haben keine Beobachtungen von dort. Durch diese Gravitationswellen, wenn die Detektoren jetzt immer genauer werden und immer mehr messen und die Daten gesammelt werden, sehen wir in diese Bereiche rein. Das ist fast wie die Erfindung des, oder das ist sogar besser als die Erfindung des Röntgengerätes. Man konnte vorher auch nicht in den Körper hineinschauen, ohne ihn zu öffnen. Und mit dem Röntgengerät konnte man durchschauen. Also die Gravitationswellen sind so eine Art Röntgenstrahlen in den frühen Körper des Universums.
Das heißt, was können wir denn jetzt in diesem Körper des Universums durch die Gravitationswellen effektiv sehen?
Wir könnten zurückziehen wesentlich weiter zum Urknall hin. Der Urknall ist eine theoretische, ja, ich bin versucht zu sagen Nachhersage, Sie machen ja normal in der Physik Vorhersagen in die Zukunft, aber der Urknall ist eine Nachhersage. Wir müssen aus allem, was wir heute sehen, schließen, dass das Universum, Raum und Zeit irgendwo einen Anfang genommen haben beim sogenannten Urknall. Nur direkt beobachtet darüber ist nichts, weil eine gute Zeit nach dem Urknall das Universum nicht transparent war. Das heißt, wir können jetzt unsere theoretischen Extrapolationen, philosophischen Überlegungen, je nachdem, wie Sie das betrachten wollen, können wir durch Beobachtungsdaten, die jetzt natürlich erst gesammelt werden können, deswegen gibt es da noch keine direkte Aussage im Moment drüber, aber wir bekommen jetzt empirischen Nachweis über das, was im frühen Universum passiert ist.
Das heißt, man könnte quasi wie eine Art Geschichte des Universums entwerfen oder das Universum ein Stück weit in einer Historie verorten?
Ganz genau. Ja, das Universum ist die gesamte Historie, weil das Universum, also die Raumzeit, ist quasi, das ist alles, was jemals war. Und es ist nicht nur der Raum, sondern es ist auch die Zeit, die ihren Anfang genommen haben. Die Raumzeit ist das mathematische Konstrukt, das den Hintergrund beschreibt, auf dem die gesamte Geschichte stattfindet. Es ist quasi die Geschichte.
Herr Schüller, wie sieht denn Ihre tägliche Forschungsarbeit aus? Inwiefern wurde Ihre Arbeit denn durch den Nachweis dieser Gravitationswellen beeinflusst?
Also ich selbst beschäftige mich mit den mathematischen Grundlagen der Struktur der Raumzeit. Und in der Tat gehen wir wesentlich jenseits der Einsteinschen Theorie, weil es viele Beobachtungen heutzutage gibt. Zum Beispiel seit etwa 20 Jahren wissen wir, dass die Materie, von der wir bis dahin glaubten, dass sie die gesamte Materie im Universum beschreibt, das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik, dass das alle Materie ist. Aber tatsächlich wissen wir seit etwa 20 Jahren, dass nur 4% der Materie, die wir in der Physik verstehen, die Materie ist, die das ganze Universum bevölkert. Und unsere Arbeit besteht darin, zu verstehen, wie die neue Materie, die man beobachtet, indirekt beobachtet hat, wie man die beschreiben kann und welche Rückwirkungen das auf die Raumzeitstruktur hat. Und tatsächlich kommen wir morgens ins Büro und wir haben einfach nur Papier und Bleistift und wir schreiben Gleichungen, wir erfinden auch neue Mathematik, um diese Probleme zu bearbeiten.
4% der Materie kennen wir überhaupt? Das heißt ja im Umkehrschluss 96% dessen, was im Universum vor sich geht oder an Materie vorhanden ist, kennen wir nicht.
Scheinbar. Und das wird deswegen auch die dunkle Materie und die dunkle Energie genannt. Das sind zwei leicht verschiedene Manifestationen dieser Fehlbeträge, die wir sehen. Und das sehen wir in der Tat durch ganz kleine Effekte in astrophysikalischen und kosmologischen Beobachtungen, also des Universums, die allerdings, wenn man sie in die Gleichungen einsetzt, zeigen, dass tatsächlich, wie Sie sagen, 96% der Materie da sein müssen aufgrund ihrer gravitativen Wechselwirkung, das können wir schließen, aber die ansonsten keine Wechselwirkung zum Beispiel mit Licht haben und ja, dadurch sehen wir sie nicht. Deswegen auch der griffige Name dunkle Energie und dunkle Materie, aber über die direkte Natur, die wirkliche Beschreibung dieser Materie, haben wir keinen blassen Schimmer, wenn man ehrlich ist. Und das ist natürlich für den Forscher sehr spannend.
Jetzt ist es ja so, da hofft man ja auch als Mensch immer ein Stück weit darauf, dass vielleicht doch nochmal eine andere Erde irgendwo gefunden wird oder es Spuren gibt nach anderem Leben irgendwo da draußen im All oder im Universum. Ist sowas realistisch? Kann sowas mit Hilfe von Gravitationswellen zum Beispiel auch realistischer werden? Also realistischer der Nachweis davon?
Das würde ich jetzt eher verneinen. Wir würden das wahrscheinlich eher über elektromagnetische Wellen, die von den Zivilisationen ausgesendet werden, nolens volens, detektieren. Aber es gibt tatsächlich sehr ernsthafte Rechnungen darüber. Also das ist immer so im Bereich der Science Fiction, eine andere Erde, andere Bedingungen. Das Universum ist unglaublich groß. Allein das von uns gesehene Universum, da die Lichtgeschwindigkeit ja endlich ist, kommt ja bei uns heute aus den entferntesten Ecken des Universums, das Licht, das heute bei uns ankommt, ist etwa 13 bis 15 Milliarden Jahre alt. Das heißt, was wir heute sehen, was scheinbar irgendwo passiert, ist schon Milliarden Jahre vergangen. Und Dinge, die noch ein paar Milliarden Jahre vorher vergangen sind, die werden wir auch erst in ein paar Milliarden Jahren hier sehen. Das heißt, das gesamte beobachtbare Universum ist schon sehr, sehr groß und es gibt wirklich sehr, sehr seriöse Abschätzung darüber, wie wahrscheinlich es denn ist, solche Lebensbedingungen wie auf der Erde wiederzufinden. Und es stellt sich eigentlich bei vielen dieser Schätzungen raus, das ist eigentlich viel wahrscheinlicher, als dass es unwahrscheinlich ist.
Jetzt haben Sie gesagt, die Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Das Universum, kann man sich das vorstellen, als ob das einen Anfang und ein Ende hat? Aber wenn ja, was ist dann vor dem Anfang und hinter dem Ende?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn wir, wie gesagt, es geht ja um Raum und Zeit gleichzeitig. Und wenn wir von vorher sprechen, ich nehme jetzt allein mal die Zeit. Also wenn Sie die Einsteinschen Gleichungen nehmen für das Universum und Sie rechnen die rückwärts, ja, in der Zeit, dann kommen Sie, falls die Einsteinschen Gleichungen unter allen Umständen gelten, wir haben bis jetzt noch keine gesehen, in denen sie nicht gelten, dann kommen Sie zu dem Punkt, wo die Zeit selbst ihren Anfang nimmt. Und wenn Sie jetzt natürlich die Frage stellen, was war denn davor, dann verlassen Sie natürlich das Bild, dass es sich um die Zeit selbst handelt. Denn wenn Sie sagen, was war denn vor heute Morgen? Naja, da war halt gestern Morgen, weil die Zeit eben da kein Ende genommen hat. Aber wenn natürlich die Zeit irgendwo ein Ende nimmt, ist die Frage, was war denn davor, die bekommt, wird natürlich bedeutungslos. Also das ist diese Frage scheint sinnvoll, aber wenn man hinschreibt, was das wirklich bedeutet, also mathematisch, aber auch eben konzeptionell philosophisch, wird einem klar, dass an diesem Anfangspunkt der Zeit natürlich die Frage, was davor war, ihre Bedeutung verliert, weil da gar keine Zeit definiert war. Und das kommt tatsächlich aus den Gleichungen raus, das hat niemand eingebaut, niemand hat den Urknall erfunden als theoretische Möglichkeit, sondern es ist einfach der Ausfluss der Einsteinschen Feldgleichungen, die in anderen Umständen, zum Beispiel bei Lichtablenkungen und Planetenbewegungen, kleinsten Korrekturen, die richtig vorhergesagt hat. Und deswegen schenken wir diesen Gleichungen so großes Vertrauen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie arbeiten grundsätzlich erstmal mit Mathematik, Zettel und Papier. Wie sieht denn der Nachweis dieser Gravitationswellen wirklich aus?
Ja, das sind natürlich die Kollegen, die nicht nur mit Papier und Bleistift arbeiten. Das ist in der Tat eine unglaubliche Ingenieursleistung zunächst einmal mit absolut neu entwickelter Technologie. Sie müssen sich das so vorstellen. Also die Gravitationswelle, die verzerrt Raum und Zeit. Also wenn Sie zum Beispiel einen Schüler in der Schule, wenn der sein Dreieck malt und soll da die Winkelsätze anwenden, sobald eine Gravitationswelle durchläuft, wird die Mathematik, diese Geometrie, die wird geändert. Da hat zum Beispiel das Dreieck keine Winkelsumme von 180 Grad mehr in dem Moment. Ist total verrückt. So, aber diese Gravitationswelle, die ist sehr, sehr, hat einen sehr schwachen Effekt. Und jetzt Vorsicht, der Effekt ist so schwach, dass der Erddurchmesser sich beim Durchlauf einer Gravitationswelle üblicher Stärke, wie zum Beispiel derer, die gemessen wurde, nur um weniger als einen Atomdurchmesser verändert. Sie haben also die technische Aufgabe, die messtechnische Aufgabe, zu beobachten, dass Längen, die, wie gesagt, der Erddurchmesser sich um weniger als eine Atomlänge verändert. Das klingt zuerst mal völlig fantastisch, dass man mit einer solchen Genauigkeit messen können soll, zumal man nicht die gesamte Erde benutzt zur Messung, sondern nur mehrere Kilometer lange orthogonal aufgestellte Arme. Aber das hat man tatsächlich erreicht mit ganz sauber aufgehängten Spiegeln und so weiter. Und sogar die thermische Bewegung, dadurch, dass die Atome in den Spiegeln sich aufgrund der Temperatur dieser Spiegel ganz leicht bewegen, sogar diese kleinen thermischen Schwingungen, die muss man rausfiltern durch Aufhängung, das ist eine unglaublich, ist eine ganz, ganz großartige Ingenieursmeisterleistung, das hinzubekommen. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, das zu tun. Und viele haben geglaubt, das würde man nie messen können, wegen dieser verrückten Zahlenverhältnisse. Aber man hat es mal wieder geschafft.